Gunter Gabriel ist bei mir und das ist auch gut so. Schön, dass du da bist.
Ja, das ist ungewöhnlich so.
70 Jahre geballte Lebenserfahrung sitzt vor mir im Domradio-Studio und jetzt ist er auf großer Kirchentournee mit vielen Songs von Johnny Cash.
Das ist doch unglaublich, ne?
Ja, glaubst du, Johnny Cash hätte sich gefreut über die Tour?
Ich bin sicher, dass er sich zumindest gewundert hätte, denn...
Ihr habt euch er war ja
ein ähnlicher Sünder, wie ich ein Sünder war oder noch bin, ja. Ich meine, Johnny Cash war natürlich immer ein spiritueller Mensch und er hatte auch jeden Tag in der Bibel gelesen, das heißt aber nichts, ne? Er war eben auch ein Sünder.
Ihr habt euch kennengelernt, ihr standet ja sogar zusammen auf der Bühne, zum Beispiel in Köln auf der
Sporthalle. Ja, Anfang der 80er Jahre, weiß ich noch genau. Es kam aber dadurch, dass ich Anfang der 70er Jahre mal von seinem Album Life at St. Quentin, das war so ein Gefängnisalbum, ja, habe ich einen Song geklaut, auf eine ganz brutale Art, nämlich einen Song von Bob Dylan, Wanted Man in California, Wanted Man in Ohio. Und davon habe ich dann gemacht, ich werde gesucht in Bremerhaven, ich werde gesucht in Wuppertal, war mein erster Hit, Hitparade und so weiter. Und er hat diese Platte auf den Tisch gekriegt und habe ich gesagt, oha, jetzt gibt's Schelte. War aber nicht so. Er hat mich eingeladen zu sich nach Hause, Hendersonville, Nähe Nashville, Kaffeetisch, gegessen, Kaffee getrunken, seinen Rosengarten gezeigt, seine Anlegestelle, alles gezeigt, seine Studios. Und seitdem waren wir ständig in Kontakt, was ich nie für möglich gehalten hätte. Es kam durch seine Frau natürlich, June Carter, die immer mich angerufen hat, wenn sie in Deutschland waren, come over, let's sing a song together on stage und so weiter. Ja. Und das ist praktisch bis 2003 so geblieben. Ja. Also da habe ich noch heute auf dem Telefonbeantworter, hello, I'm Johnny Cash, you're my friend Gunter Gabriel, come over in the States, sing my songs in German language. Ja. Der wollte, dass seine Songs noch mehr von Deutschen verstanden werden, ne? Weil viele haben das ja gar nicht verstanden, worum es ging. Ne?
Genau, war das deine Vision seiner Zeit? Also war das, was damals aus deiner Sicht gebraucht wurde, jemand die schönen Country-Texte zu übersetzen, der sie nicht verstehen kann?
Ja, erstmal grundsätzlich war ich natürlich genauso ein Blödmann wie viele damals mit 14, 15. Es musste Englisch sein. Ne? Das fing natürlich mit Elvis an und so, Little Richard und so. Wir haben das alles in Englisch, aber kein Mensch wusste, worum es ging. Ich auch nicht. Hound Dog. You ain't nothing but a Hound Dog. Ich wusste gar nicht, was das heißt. Ne? Ich hatte ja nur Volksschule. Ne?
Ja.
Aber später habe ich gemerkt, was für eine Tiefe dieser Cash hat, nachdem ich Englisch konnte, ja. Und da war für mich klar, ich muss das in Deutsch singen, ja, damit das verstanden wird, ja, weil viele ja einen Cash nur dadurch definieren, oh groß, böser Kopf, böser Blick, geiler Rockabilly-Rhythmus, das reicht nicht, so wie Eros Ramazzotti mir nicht reicht, wenn ich nur seine Musik und seine Stimme höre. Ich möchte wissen, worüber singt der Kerl denn eigentlich, ja?
Richtig.
Und ja, das war die Motivation. Aber das Cash die ganze Zeit immer gesagt hat, sing in Deutsch. Das war immer seine Initiative. Er sagt, sing meine Songs in Deutsch. Warum war das so? Er war als Soldat ja in Deutschland stationiert, genau wie Elvis.
Ja.
Elvis in Friedberg, Cash in Landsberg am Lech. Er war damals Aufklärungsoffizier und war der Erste, der praktisch von Tode Stalins erfuhr, weil er den Abhörcode der Russen geknackt hatte. Dafür sollte er eine Auszeichnung von Washington kriegen. Hat er abgelehnt, hat gesagt, ich mache lieber Musik, und hat in der Zeit in Deutschland seinen allerersten Song geschrieben. Folsom Prison Blues. Was für ein Song. Und diesen Song hat er auf einer dämlichen deutschen Framus-Gitarre für $9.20 geschrieben. Das muss man sich mal vorstellen. Wie großartig ist denn das, nicht? Und dadurch hatte er so eine Liebe zu Deutschland. Ich bin auch mit ihm mit dem Bus gefahren, durch die Lüneburger Heide. Da hat er mit der Videokamera die ganze Atmosphäre dieser flachen Landschaft aufgenommen, weil sie ihn so ein bisschen erinnerte an Tennessee, weil Tennessee ist ja auch so flach, ne? Und das war auch der Grund, dass ich gesagt habe, ich muss seinen Wunsch wahr machen, seine Songs in Deutsch zu machen. Das hat natürlich lange gedauert, bis ich dahinter kam und bis ich auch die richtigen Worte fand, denn ich wollte natürlich die Botschaft, worauf es ankommt, nicht verändern. Wenn ich sage, I walk the line, was heißt I walk the line? Es heißt, ich bleib auf Kurs. Niemand bringt mich von meinem Weg ab. Das heißt, I walk the line. Worum geht's in dem Song? Es ist eigentlich ein ganz einfacher Liebessong. Nämlich, ich werde dich, Liebste, nicht betrügen. Because you're mine, I walk the line. Ja, verstehst du?
Ich bleib auf Kurs. Ne? Gabriel singt Cash, das Tennessee-Projekt. Gunter Gabriel, mein Gast, hat dieses Album 2003 im Cash Studio in Hendersonville, 30 Meilen von Nashville aufgenommen, in The Cabin. Das muss doch ein Traum gewesen sein für dich, der da in Erfüllung gegangen ist, oder?
es war eine Beglückung, ja. Es war eine Beglückung, auch es war eine, sagen wir so, eine erschreckende Beglückung. Warum erschreckend? Als Cash dann nach dem ersten Studiotag, sein Sohn hat mich ja produziert, ne?
Ja.
Mit natürlich dem John Carter Cash. Und als er dann mit seinem Benz, der fuhr ja so ein 500er Benz, ja, aus seinem Grundstück rüberfuhr in sein parkähnliches Landschaft, wo sein Studio war. Sein Sohn fuhr ihn. Ich wusste aber nicht, warum der Sohn ihn fuhr. Erst als ich die Tür aufmachte vom Beifahrersitz und da so ein kleines Männlein sah,
oje,
da bin ich ja ausgerastet. Ich habe sofort geweint. Meine Tochter, Lisa Marie, war neben mir, 18 Jahre alt damals. Wir haben beide geweint, ja. Weil wir konnten es nicht fassen.
Es ging ihm so schlecht schon.
Er war ein Krüppel geworden. Es ging ihm nicht schlecht. Ich meine, 14 Tage später ist er auch gestorben.
Ja.
Wir waren ja noch dabei, einen Video-Mitschnitt zu machen von einem Interview zwischen uns beiden. Ja. Es ist dazu nicht mehr gekommen. Und ich glaube, ich hätte es auch nicht gemacht. Weil er war so, also den hast du kaum wiedererkannt. Ja. Mm. Und das Einzige, was herausfiel, das waren seine Augen. Die waren wie so ein Diamant im Scheißhaufen sozusagen. Ja. Also das ist unglaublich, ja, wie da seine Augen noch glänzten. Das war großartig.
Ja. An den Aufnahmen konnte er nicht mehr mitwirken, denn?
Nein, das wollte ich sowieso nicht. Ne? Ich wollte nur, er war natürlich am Mischpult und dazugehört. Und ich weiß noch genau bei dem Song Bring My Love to Rose, ne? Das ist einer der schönsten Liebessongs von ihm. Bring mein Herz to Rose. Ich stand am Mikro und sang und er war am Mischpult und dann liefen ihm so Tränen so runter die Wangen. Ne? Da gehst du kaputt dran. Da gehst du kaputt dran. Da gehst du kaputt dran, ja. Und ich sage auch heute, Das ist praktisch der Reichtum meines Lebens, ja. So nah dran zu sein an einem Mann, der mich durch mein Leben geführt hat.
Mein Gast ist Gunter Gabriel, im Moment auf großer Kirchentournee, Nikolaikirche Potsdam, Herz-Jesu-Kirche Köln. Ist das was Besonderes für dich, in einer Kirche zu spielen?
Unbedingt, damit hätte ich ja nie gerechnet. Denn ich bin auch da wieder im Sinne auch von Johnny Cash ein Sünder. Ich bin natürlich früher, bis zu meinem 20. Lebensjahr, tatsächlich immer in die Kirche gegangen. In Hannover war das damals. Ich wuchs ohne Eltern auf. Das Einzige war der Glaube.
Du kommst aus Bünde, Ostwestfalen.
So ist es. Herr von Bünde, Bielefeld, das ist die Gegend, die mir gefällt. Ja, so ungefähr. Ja.
Und ein katholischer Flecken.
Ja, das mag sein. Ich bin evangelisch praktisch. Ich bin getauft worden, ich bin auch konfirmiert worden. Aber sagen wir mal, ich habe mit 20 Jahren den Kontakt zur Kirche, ehrlich gesagt, verloren. Das kam auch durch, dass ich viel rumgekommen bin, dann durch ganz Deutschland und mich dann verselbstständigt habe durch mein Studium und dann später Musik und so weiter. Aber die Kirche war mir nicht fremd, aber ich konnte mir nie vorstellen, in einer Kirche vorm Altar auf dem Teppich da meine bekloppten Songs da zu singen. Ja, mit Mama in der Hand oder Bossi, brauch mehr Geld oder auch tiefere Songs. Ne?
Ja.
Das konnte ich mir nicht vorstellen. Muss allerdings jetzt sagen, ja, es ist ja immer das, was ich auch allen predige. Macht doch erstmal was. Weil durch das, was ihr da gerade macht, auch wenn es euch nicht erstmal so gut gefällt, kannst du da Impulse kriegen, die du sonst nie gekriegt hättest. Also der Impuls jetzt, den ich jetzt habe, ich habe schon 4, 5 Kirchen jetzt gespielt, ist, ich muss mich mehr um diese Songs kümmern, um die Gospel-Songs. Wieso tanzen die in Louisiana, New Orleans? Warum machen die bei Gottesdiensten so ein Spektakel? Weil die Songs so gut sind, weil die Botschaften so gut sind, weil es so herzergreifend ist. Und das war der Impuls, der mich dazu geleitet hat jetzt.
Vielleicht ein Gospel-Album in Kürze von Gunter Gabriel?
Nein, in Kürze weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es hat mich dazu gebracht. Er kam auch durch diesen Song von Cash, den ich im Musical singe. There ain't no grave can hold my body down. Also, es gibt kein Grab, das mich auf ewig hält. Es gibt kein Grab, das mich auf ewig hält. Wenn die Trompete ruft, steige ich hoch aus der Gruft. Es gibt kein Grab, das mich auf ewig hält. Und plötzlich findest du die richtigen Worte, das zu übersetzen, ja? Und das kommt eben dadurch, dass man diese Beeinflussung bekommt, denn so eine Kirche ist schon Wahnsinn, ja. Da bist du erschreckt, ja. Auch von der Architektur schon. Nicht der Kölner Dom, guck mal, wenn ich jetzt hier rüber gucke und den Dom, wie ist das möglich, dass Menschen damals so ein Ding gebaut haben? Das wird heute gar keiner mehr hinkriegen. Heute sind das alles glatte Fassagen und so große Kräne, die das da. Wie haben die das hingekriegt?
Domradio sitzt ja direkt gegenüber vom Kölner Dom, deshalb können wir darüber gucken.
Man muss das ja einfach mal so sehen, ja?
Ja.
Und warum auch so viele Leute weltweit hierher kommen, um dieses Monstrum, dieses großartige Bauwerk zu bewundern. Und das ist ja nur außen. Jetzt geht da mal rein. Wie ist denn das möglich? Diese Säulen, diese ganzen Putten, diese Engel, alles, was da ist, da kriegst du doch einen Schreck, da kriegst du doch Demut, irgendwie sowas, ne? Verstehst du? Und sind Impulse, die man, ich glaube, wir Menschen brauchen sowas. Diese Impulse.
Und ein Bekannter von dir ist Baptist und betet.
Mit mir?
Mit dir.
Ja, merkwürdig, ja. Das hat sich so ergeben, als ich in Not war, ja. Als ich psychisch in Not war. Da habe ich, das war eigentlich auch die Zeit, als ich Englisch lernen musste und so Cash wollte, ja. Und ich konnte doch nur Broken English, ja. Und dann bin ich also zu so einem 10-Days Crash Course, Berlitz School in Berlin, ja. Und da war der Direktor, ja, Pierre Witzmann, Franzose. Morgens um 7 strahlte der schon übers ganze Gesicht. Ich sage, hören Sie mal zu, Herr Direktor, haben Sie sich heute Morgen schon einen Joint reingezogen oder warum lachen Sie denn so? Und da sagte er die Worte, die ich niemals vergessen werde. Er sagte, ich bin in Jesu. Ich sage, wie bitte? Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. Ich bin in Jesu. Dieser Satz verfolgt mich bis heute. Und immer, wenn wir uns heute treffen, dann sitzen wir irgendwo bei einem Chinesen, meinetwegen, Restaurant oder auch in einem Gebetshaus. Dann hält er meine Hände und betet für mich. Und in der Zeit, als ich in Not war, als ich auf der Autobahn lebte und pleite war, als ich vollkommen am Arsch war, da hat er über Telefon mit mir gebetet. Ich bin sehr dankbar und ich habe vielleicht deshalb auch irgendwie so eine Verbindung zu Spiritualität und Glauben. Obwohl ich glaube nicht, dass ich in den Himmel und auch nicht in die Hölle komme. In den Himmel schon mal gar nicht. Aber ich möchte da Woody Allen zitieren. Zur Vorsicht nehme ich mir schon mal frische Unterwäsche in meinem Sarg mit, ja. You know what I mean.
Kannst du sehen, ich lache Tränen gerade.
Aber das ist ja so, man weiß nicht, was ist, ja. Man kriegt natürlich Ehrfurcht, ne? Auch durch diese ganzen neuen Möglichkeiten, das gesamte Universum zu betrachten, ja. Man kriegt da, man kann das nicht fassen, ne? Es muss also noch irgendetwas geben, wahrscheinlich. Irgendeine Kraft. Was ist der Teufel? Was wir uns in unserem kleinen Hirn gar nicht ausdenken können, dass das alles irgendwie hervorgebracht hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, keiner weiß es.
Gunter Gabriel beim Musiknachmittag im Domradio. Gerade ist Gunter auf einer Tournee durch Kirchen und die nächsten Termine sage ich gleich noch, versprochen. Der Psychoanalytiker und Biografieautor Dr. Reimer Hinrichs hat über dich gesagt, er ist wie ein Kojote auf einer Pudelparty. Das fand ich sehr charmant. Fühlst du dich tatsächlich auch oft so?
Der Satz stammt eigentlich von Chris Gustafsson.
Tatsächlich?
Ja, Chris Gustafsson. Und zwar ist das ja ein Songschreiber, der so großartige Songs geschrieben hat. Off the Cash, Sunday Morning Coming Down, Me and Bobby McGee und so weiter, ja.
Ganz genau.
Herman Mackensusen halt, ja. Großartig. Ich kenne ihn auch, ja. Ein intellektueller Songschreiber aus den USA, ne. Der hat das zu Cash gesagt. Und ich möchte jetzt nicht als Trittbrettfahrer gelten, aber ich neige dazu, ja. Dann der Kojote zu sein in einer, wenn ich so mit Leuten zusammen bin, so ganz simpel denken, so Kassel-Ruther spatzenmäßig, ja. Also die Welt ist schön und so weiter, ja. Dann muss ich immer dazwischen funken, ja. Natürlich ist die Welt schön, aber nur, wenn du frisch im Kopf bist. Wenn du sie verstehst. So habe ich auch alle meine Kinderchen erzogen, ja. Ich sage, lesen, lesen, lesen. Also das muss ich jedem sagen, ne? Und dann kriegst du auch eine andere Einstellung zu dem, was um einen herum passiert. Und dann bist du nicht mehr ein Daumenlutscher oder ein Bettnässer, sondern ein bisschen Durchblicker. Und darum geht es ja. Und nur wenn du Durchblicker bist, dann kannst du die Dinge auch richtig genießen, ja? Nur wer weiß, was hinter diesem Kölner Dom steckt, was das bedeutet, der kann das auch würdigen, richtig würdigen. Darum geht's da. Sonst sagt einer, guck mal, wie der aussieht, ja, diese ganzen Zacken da, der ist ja schon ganz schwarz. CO2 oder so, ja.
Treffen sich zwei Amerikaner vorm Dom, das ist wahr, sagt die Frau zu ihm, ach, furchtbar, so alt.
Ja, das ist es, ja. So alt.
Wussten Sie, dass Gunter Gabriel, mein Gast, Komponist und Produzent war für Peter Alexander zum Beispiel? Ich auch nicht, aber habe ich recherchiert.
Ja, das ist so großartig. Ja, das ist Zufall, ja, weil ich bin natürlich ein sagen wir mal, Malucher, ne? Ich bin auch ein Kontaktmensch, ich bin der Zwilling von Sternzeichen, ne? Kommunikative, ja. Quatschen ohne Ende, ja. Bis du die Zähne rausfallen.
Schön, heute
aber das,
bei mir.
Ja, aber das hat auch was damit zu tun, dass ich eben mich um alles kümmere, ja. Also ich lese zum Beispiel jeden Tag 6-7 Zeitungen, ja, mit einer Schere. Ich schneide nur die wichtigen Sachen auf. Ich kann ja auch genau sagen, was heute in der Bild-Zeitung stand, in der Süddeutschen Zeitung, in der Zeit, Spiegel, Fokus, den ganzen Ramsch, den lese ich. Aber ganz schnell mit der Schere und klebe es so. Also, was war die Frage jetzt? Achso, Peter Alexander.
Peter Alexander.
Ja, Peter Alexander, pass auf, der war in einem Studio bei Ralf Siegel in München. Ich habe den da besucht, weil meine Tochter da gelernt hat, Verlagskauffrau, ja. Und da saß so ein Kerl mit dem Rücken zu mir in einem Sessel. Und das Büro war sonst leer.
Wienernd, vermute ich.
Wer? Wo?
Nee, mit Wiener Akzent, Peter Alexander.
Ja, so ein normaler Schmäh, nicht? Aber jedenfalls, er saß mit dem Rücken zu mir. Ich wusste nicht, wer es war. Er stand plötzlich auf, drehte sich um. Peter Alexander. Ey, Mensch. Man kannte sich ja so vom Fernsehen, so, ne? Und dann sagte er etwas, was ich auch nicht vergesse. Gabriel. Hast du nicht einen schönen Song für mich? Und da ich ja immer irgendwelche Songideen in der Tasche hatte, habe ich gesagt, natürlich. Wo ist eine Gitarre? Dann habe ich das ihm vorgespielt. Ich weiß ja genau, wie der Song hieß. Ich lass dir den Kochtopf, lass du mir mein Bier. Jedem das Gleiche, das wünsche ich dir. Ich will ja nicht viel von dir. Ich lass dir den Kochtopf, lass du mir mein Bier, ne? Und dann hat er sich ans Klavier gesetzt, die Verse, alles war da, hat er das sofort nachgespielt und sagte, nehme ich auf. Und jetzt kommt der Gag. Jahre später, vor 2-3 Jahren, ist da eine Punkband, Lokalmatadoren, die kommen, glaube ich, aus dem Ruhrgebiet oder aus Köln, ich weiß nicht, Lokalmatadoren, kriege ich eine Punk-Version genau von diesem Song.
Ehrlich? Kannst du dir
vorstellen?
Ja.
Und jetzt habe ich diesen Original-Peter-Alexander-Song und die Punk-Version auf eine CD gebrannt. Und wollte ihm die nach Hause bringen, persönlich, nach Wien. Da stirbt doch dieser verrückte Kerl, bevor ich ihn erreichen konnte.
Oh.
Das fand ich bitter. Aber die Story war natürlich großartig, ne?
Und er war nur einer von vielen, für die du gearbeitet hast. Weiß nicht jeder, Juliane Werding.
Ich war ja Songschreiber in dem gleichen Verlagshaus, wo auch Dieter Bohlen und Frank Farian und Christian Anders und Michael Holm und Ravi Deutscher, wir waren ja eine große Familie und wir haben die Songs praktisch jeden Tag ausgespuckt. Ausgespuckt, ja, auf Kommando konnten wir schreiben, kann ich heute noch.
Mhm. Und du lebst immer noch auf dem Hausboot namens Magdeburg.
Meine Tochter hat das Boot getauft auf den Namen Lisa Marie Magdeburg.
Ach.
Jetzt hat also Magdeburg einen Vornamen.
Ja, mit
ihrem Vornamen. Und ich habe auch dem Bürgermeister von Magdeburg einen Brief geschrieben. Herr Bürgermeister, es täte der Stadt sehr gut, wenn Magdeburg endlich mal einen vernünftigen Vornamen kriegt. Hier lege ich vor, Lisa Marie. Er hat nie darauf geantwortet.
Zum 70. Geburtstag stand auf deiner Internetseite, solange das Hausboot mehr Rost ansetzt als sein Besitzer, dann ist alles im Lack. Fand ich sehr schön. Gunter Gabriel, ich hoffe sehr, dass es so bleibt. Die nächsten Termine sage ich gleich noch. Vielen, vielen Dank.
Ich habe zu danken für dieses lockere, nette Interviewchen. Jederzeit bin ich wieder da. Ich meine, dieser Tommy Milholm, ne? Der gehört ja eigentlich ins Fernsehen, damit man sieht, was er für ein prächtiger Kerl ist. Aber in seinem Namen möchte ich alle Hörer dieses Senders herzlich grüßen und faltet ab und zu mal die Hände. Ich grüße alle Hörer. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht zuzuhören. Mein Name ist Gunter Gabriel. Okay?